Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 6. Folge der Podcast-Reihe 8 Tore, 8 Chiffren zu Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Tagung gleichen Titels, deren roter Faden die 8 Stadttore Jerusalems sind. In dieser Folge steht das Tor des Erbarmens im Mittelpunkt. Nach jüdischer Überlieferung soll einst der Messias Jerusalem durch dieses Tor betreten, das zum Tempelberg hinaufführt. Entsprechend betrat auch Jesus Christus am Palmsonntag durch das Tor des Erbarmens die Stadt. Es steht für das Erbarmen Gottes mit den Menschen. Professorin Barbara John vom Verein Der Paritätische und Dr. Ulrike Kostka, die Direktorin des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin, diskutieren über die soziale Aufgabe, die Religionsgemeinschaften in den Großstädten erfüllen. Sie hören außerdem Dr. Ludger Hagedorn, der die Diskussion mit dem Publikum moderiert. Die Tagung, die im April 2021 stattgefunden hat, gehört zum Projekt Stadt und Religion, das seit 2017 von der Guardini-Stiftung realisiert wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert. Wie immer wünsche ich Ihnen ein inspirierendes Hörerlebnis.
Ja, freut mich, hier mit Ihnen zu sitzen, liebe Frau Kostka. Wir haben uns ja gerade geeinigt. Ich fange einfach mal an. Ich habe mir zur Vorbereitung selber ein paar Fragen gestellt und die schmeiße ich jetzt hier einfach mal auf den Tisch. Also die erste Frage ist, das Thema Stadt wird ja von vielen Organisationen vereinnahmt, seien es nun säkulare oder religiöse oder wissenschaftliche. Also es gibt, und zwar in dem Sinn, dass man die Stadt zum Mekka der eigenen Profession macht. Also wir kennen das, Berlin, das Mekka der Medizin, damit hat der Senator Fink das Herzzentrum durchsetzen wollen, ist ihm ja auch gelungen. Dann gibt es Berlin als Mekka der Wissenschaft, als Mekka der Wirtschaft, als Mekka der Sozialpolitik und so weiter. Und natürlich auch die dunkle Seite, Mekka der Unterwelt, also Städte können für vieles hier halten. Und ich frage mich natürlich immer, mit welcher Absicht macht man das eigentlich? Zielt es dazu, sich selber stärker wahrnehmen zu lassen, indem man sich das alles, was Städte sind, so ein bisschen aneignet und sagt, das ist genau das, was wir vertreten und was wir machen, oder dient es einem anderen Zweck, nämlich dem Zweck, all diese verschiedenen Perspektiven, die Städte natürlich bieten, dass man die zusammensieht und mithilft, dass sie gut funktionieren. Das wäre die erste Frage. Also die zweite Frage ist die Diversität, die natürlich Städte hat, und das ist ja auch der Reiz der Städte. Das bringt uns natürlich dazu, irgendwie dazugehören zu wollen, und das führt dann zu Vereinen und natürlich auch zu Religionen. Und diese Diversität, gerade die religiöse Diversität, ich glaube, wir haben etwa 250 Religionsgemeinschaften in Berlin, ganz kleine und natürlich auch die großen, die christlichen, die muslimische, jüdische, dass diese Diversität, was macht man eigentlich damit? Also wenn man die kennt als religiöse Organisation, dient sie auch dazu, sich irgendwie abzugrenzen, oder sagt man, wir müssen diese Diversität, wir müssen die verteidigen, wir müssen sie stärken und wir müssen etwas aus ihr machen, indem man zum Beispiel, und auch diese diversen Religionsgruppen sind trotzdem ja Minderheiten in einer Stadt wie Berlin. Wir müssen sie also als Minderheit auch wahrnehmen, und wir müssen für alle Minderheiten eigentlich dieselben Bedingungen finden. Wir müssen Minderheiten bewusst sein und Minderheiten eine Stimme geben. Und meine letzte Frage ist, die stelle ich mal direkt so an Sie als Sozialpolitikerin, als Präsidentin des Berliner Caritas-Verbandes. Es gibt ja seit in der modernen Sozialarbeit professionalisiert, es steht ja hinter jedem Menschen, der irgendwie sozial nicht zurechtkommt, steht ein gesellschaftliches Problem. Der ist so, weil die Gesellschaft eben nicht richtig tickt und weil sie falsch tickt, und der hat das dann mitgekriegt und wir müssen ihn jetzt mit strukturellen Maßnahmen daraus befreien, also etwas platt gesagt. Deswegen auch strukturelle Maßnahmen für viele, für alle, die sich unter einer Gruppe zusammenfassen lassen. Was ist mit der mit der eigentlichen, die ich aus der Bibel so kenne, mit der Selbsthilfe. Das ist, finde ich, ist für mich viel wichtiger, und das ist ja auch ein Gedanke, der jetzt in schon längere Zeit in der Sozialarbeit Einzug gehalten hat. Selbsthilfe, Menschen können sich selber helfen. Das heißt, Menschen bleiben nicht in einer Dauerbetreuung, sondern Menschen helfen sich, da wieder rauszukommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die religiöse Sozialarbeit diesen Punkt besonders beachtet. Irre ich mich da?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Es gab bei der Caritas mal eine sehr provokante Jahreskampagne in Deutschland, ist schon einige Jahrzehnte her, und zwar: Hilf dir selbst, sonst hilft dir ein Sozialarbeiter.
Ja.
Diese Kampagne hat unheimlich viele innerverbandliche Kontroversen
aufgelöst.
Und manche Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter fühlten sich auch ganz schön debütiert, aber ich glaube, da steckt natürlich auch ein ganz wichtiger Kern drin. Da komme ich gleich drauf zurück. Also ich habe, als ich das Thema hörte, sehr stark erstmal daran gedacht, dass natürlich die Stadt ja wirklich eine ganz, ganz starke sozialethische Figur erstmal ist. Die Stadt an sich, wenn wir an Aristoteles denken und viele andere antike Philosophen, dann war natürlich die Polis sozusagen das Vorbild, die antike Stadt. Und wo eben die Frage, wie entsteht sozusagen Gerechtigkeit in der Stadt? Was heißt das überhaupt? Und insofern ist eigentlich schon sozusagen unsere christliche Sozialethik, die stark auch ja in der antiken Welt verortet ist, immer sehr stark von der Polis sozusagen, von der Stadt geprägt, von dem Miteinander. Wobei es da auch damals ja schon sehr auch Gruppen gab, die man nicht im Blick hatte oder die auch vielleicht nicht sozusagen da richtig dazugehörten. Und also wir können schon sagen, dass das Christentum ein sehr städtisch geprägtes soziales Verständnis immer hatte. Wenn auch die Bibel natürlich auch das Land auch in den Blick nimmt. Aber das ist sozusagen, also diese städtischen Wurzeln der christlich-sozialen Frage, die können wir auf jeden Fall auch mit verorten. Das andere Thema, was mich noch beschäftigt, ist, dass Städte ja auch immer als ein Ort der Toleranz gerade gegolten haben, insbesondere auch natürlich Berlin. Und viele Menschen auch in die Städte gegangen sind, um dort eigentlich auch leben zu können. Also da hat natürlich Berlin seine ganz eigene Geschichte nochmal, weil hier auch zum Beispiel Menschen auch hingegangen sind, die auch zum Beispiel aufgrund ihrer sexuellen Identität sich in kleineren Städten oder auf dem Land ausgegrenzt gefühlt haben und hier einen Ort der Freiheit erlebt haben und so. Also ich finde diesen Gedanken nochmal im Sinne und frage mich natürlich auch, haben wir diese Toleranz noch oder gab es sie wirklich so? Ich erlebe es ja, also in Berlin kann man wirklich so rumlaufen, wie man will. Es gibt eine große Toleranz und gleichzeitig erleben wir natürlich auch Spannungen, die entstehen, die sich auch verdichten und neue Spannungen, die auftreten, wenn es zum Beispiel um den Kampf um Wohnung geht. Ne, da merken wir so, also da das ist ein ganz großes Thema. Und der dritte Gedanke, der mir kam, ich habe noch nie in einer Stadt gelebt, ich lebe jetzt knapp 10 Jahre hier, die eben so lange schon säkular geprägt war und gleichzeitig auch tief religiös. Also ich glaube, das ist eine große, große, nicht nur Ambivalenz, sondern auch Kompetenz dieser Stadt. Also eine starke säkulare Prägung schon nicht nur erst seit 30 Jahren zu haben, seit dem Mauerfall oder vorher, sondern das ist ja schon seit 100 Jahren so, dass es eine starke säkulare Tradition gibt und gleichzeitig ist sie auch enorm religiös geprägt. Also in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrem, ich würde mal sagen, auch in ihrem, also Miteinander spielen die Religionen nach wie vor eine große Rolle. Und da frage ich mich natürlich, wo geht der Weg dahin? Also werden die Religionen weiterhin diese Rolle spielen oder werden sie marginalisieren sie sich selber? Was ist da sozusagen die Zukunftsperspektive? Und da stelle ich mir auch die Frage nach der katholischen Kirche natürlich.
Ja, ich will zuerst nochmal auf das Thema Toleranz eingehen. Also das beobachte ich natürlich auch an mir selber. Und ich glaube, die Stadt erzieht Menschen Wir können es Toleranz nennen, wir können es auch Gleichgültigkeit nennen, wir können es auch in gewisser Weise soziale Abstumpfung nennen. Denn wenn man sich in einer Stadt, wenn man anfängt, sich über jeden, der komisch guckt, der vielleicht, wenn man bei Rot über die Straße geht, obwohl meilenweit nicht zu sehen ist, einen anschnauzt, also diese Sheriff-Attitüden, die ja jetzt ein bisschen nachgelassen haben und dieses und jenes, dann wird man verrückt, dann kann man aufhören, hier zu existieren, dann kann man sich nur noch um die anderen kümmern. Also da wird man gleichgültig, humorvoll, ich grinse dann immer so ein bisschen, aber es geht mich nicht an, nichts persönlich zu nehmen, dazu erzieht die Stadt. Und das ist eine prima Erziehung, dass man es nicht persönlich nimmt, denn in der Stadt passieren dauernd laufend irgendwelche Unannehmlichkeiten, anderen Leuten, einem selber, manche können auch nicht anders, die fangen an zu toben oder rennen auf einen zu, halten den Mittelfinger und sagen, jetzt schieße ich dich ab, alles schon vorgekommen. Also daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das Leben, ist Stadtluft macht tatsächlich freier. Und ich denke, die Menschen, die hier, die 3,67 Millionen, die jetzt inzwischen leben, sind natürlich keine toleranteren Menschen, so von innen her. Die Stadt hat sie dazu gemacht und darauf können Städte eigentlich stolz sein. In ländlichen Gegenden, in kleinen Orten, da ist natürlich das übereinander herziehen, das Tratschen, die große Unterhaltung. Und da haben wir in der Stadt doch andere Möglichkeiten. Also das kommt, glaube ich, daher, und ich sage das nur, damit man sich nicht einbildet, ich lebe jetzt hier und deswegen bin ich ein toleranter Mensch. Das ist, man, ja, es ist so, und das ist gut auch für das Zusammenleben. Ich glaube, sonst würde es gar nicht funktionieren.
Aber da würde ich nochmal gerne einhaken. Ich habe schon den Eindruck, dass diese Toleranzerziehung, also Erziehung, die sich einfach dadurch, dass man U-Bahn fährt, dadurch, dass man diese Vielfalt sieht und auch erlebt, ein Stück aber auch das eigene Ethos verändern kann. Weil man natürlich auch anderes sehen lernt. Mhm. Also alleine die vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, die hier leben, wirklich schwarz, also alle Farben, sag ich jetzt mal so, indem ich das erlebe und es auch zur Normalität gehört und auch Frauen mit Kopftuch, alle Varianten, die wir hier erleben, einschließlich auch der Situation, dass man hier auch viel Armut sieht, also sie ist sehr sichtbar, führt das natürlich auch dazu, dass man sein eigenes Sehen verändert und vielleicht auch nicht mehr so überrascht ist, also dass es eine Sehschule ist im wahrsten Sinne und dass das aber auch nochmal die eigene Haltung vielleicht verändert. Also wenn ich nur in einer sehr klar geordneten Welt lebe, wo eben der Vorgarten genauso aussieht wie der Vorgarten des anderen, dann hat das natürlich auch, kann das auch prägen. Und ich finde, bietet die Stadt auch viele Chancen.
Ja, und also durch die Begegnung, das sind ja nicht nur die Dinge, die so ein bisschen störend sind und wo man sagt, ach, na, guck nicht hin oder wenn, ja, dann mach irgendwas, hilf und so, hilf dem wieder auf und was da so ist, sondern es begegnen einem ja auch sehr viele interessante Menschen, in die man, also wenn ich zum Beispiel Geld abheben gehe in der Bleibtreustraße, das ist warm nachts, die Tür öffnet sich, da liegen Obdachlose und mit denen kommt man ins Gespräch, dann hat man gerade einen kleinen Schein, gibt man, sagt, dann kann man ihnen, sind sie eingeschnappt, wenn ich ihnen, was sind sie böse, wenn ich ihnen jetzt was gebe, sie liegen ja so rum, brauchen vielleicht einen Drink und so. Also plötzlich lernt man da Menschen kennen, in den merkwürdigsten Konstellationen, mit denen würde man sonst nie begegnen, in einem abgeschlosseneren Raum. Aber in der Stadt ist es so und insofern erweitert sich natürlich auch das Menschenbild ungeheuer und man lernt einfach, man kommt ins Gespräch, man erkennt auch, wie einfach es sein kann, Menschen einfach anzusprechen und zu sagen, darf ich Sie mal was fragen oder ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier weitergeht, können Sie mir helfen? Also ich bin eine begeisterte Stadtmaus. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf dem Land zu leben, aber ich bin ja hier auch in Berlin geboren.
Ja, also für jemanden wie mich, die aus einer Kleinstadt kommt und vom Dorf, war das schon auch ein Kulturschock. Mhm. Und es ist natürlich, ich glaube, man darf es nicht romantisieren sozusagen. Nein. Es ist, weil natürlich auch sehr viel Krassheit auch zu erleben ist. Also zum Beispiel, das lag sicherlich auch daran, dass ich als Caritas-Direktorin Berlin kennengelernt habe und deswegen viel Armut auch gesehen habe und immer wieder erlebe. Und es ist natürlich auch Berlin ist auch krass. Also das heißt, man wird auch mit sehr vielen Lebenssituationen konfrontiert, die sonst eher im Verborgenen sind. Also in, ich sag mal, in Freiburg gibt es auch viel Armut, da habe ich vorher gelebt, aber das war versteckter vielleicht. Das war, da sah man die klassischen 4, 5 Wohnungslosen, denen man immer wieder begegnet ist, auf der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg. Aber hier ist es natürlich, sind es viel mehr. Es ist viel offensichtlicher. Und das ist natürlich auch, also in der Stadt erlebt unsere Gesellschaft, erlebt jeder auch, dass es eben Menschen am Rande gibt. Und das ist, also die soziale Frage wird viel offensichtlicher, finde ich. Mit all ihren Schatten und Seiten und eben Aspekten.
Und auch das ist gut, dass Menschen damit konfrontiert werden, die sich sonst nie damit beschäftigen würden, weil sie plötzlich sich positionieren müssen. Was mache ich denn jetzt? Also der liegt hier und es ist eiskalt. Kann ich da irgend noch was machen oder gehe ich jetzt vorbei und denke, selber schuld? Also und da entwickeln die Städte ja auch Riesenenergie und Fantasien. Sie sind ja selber stark im Obdachlosenbereich auch tätig. Und ich meine, wir erleben ja, dass Obdachlose etwa aus Polen, aus anderen Ländern hierher kommen, weil Berlin da mehr Fantasie hat für sie, mehr Einfallsreichtum, auch vielleicht mehr Seele und mehr Zugewandtheit. Mhm. Das heißt, diese Städte können das auch. Sie haben einfach die Mittel dazu, sie haben die Räume dazu, sie haben die Menschen dazu. Insofern sind Städte, fangen auch düstere Situationen und schwerwiegende, unglückselige Zustände können die auch besser auffangen. Aber natürlich gibt es auch die sehr dunklen Seiten, nämlich die Seiten der Kriminalität, auch der Morde, die hier geschehen, für 3,50 Euro im Portemonnaie oder irgend sowas. Das sind so Dinge, die natürlich auch in Städten vorhanden sind und die eine Stadt auch sehr gruselig erscheinen lassen.
Ja, und ich glaube auch eine Seite, die vielleicht jetzt wenig, die leiser ist, die wir natürlich auch erleben, ist auch sehr viel Einsamkeit, die in Städten herrschen kann. Also wenn ich daran denke, dass doch sehr viele Menschen hier in Berlin alleinstehend sind und wir auch immer wieder die Erfahrung machen, dass Menschen in ihrer Wohnung sterben und nicht auch, also keiner bekommt es mit, erst wenn es anfängt richtig zu riechen. Das ist natürlich, das kann auch in einer Kleinstadt passieren, das ist mir klar. Aber diese Phänomene, dass sozusagen so eine strukturelle Vereinsamung eintritt, das ist natürlich auch etwas, was, also deswegen Stadtleben können wir nicht romantisieren oder so weiter, sondern das ist natürlich auch eine große Gefahr, weil eben die, viele Menschen verschwinden auch in der Stadt. Die Stadt löst auch Menschen auf sozusagen, weil sie gar nicht mehr sichtbar sind. Und wenn sie sich nicht sichtbar machen, dann ist es also kann dieses Phänomen auch eintreten. Mhm. Das erleben wir jetzt natürlich auch in der Pandemie besonders.
Frau Caritas, Direktorin, das kann man aber bekämpfen. Und ich wundere mich schon dauernd, aus gerade was Sie sagen, die Einsamkeit älterer Leute, heute werden ja auch die Menschen älter, gerade Frauen werden älter. Wieso gibt es eigentlich nicht in einer Stadt, wo es eine so große Breite auch gibt? Es gibt jüngere Alte, es gibt ältere Alte und vieles dazwischen. Da kann man Nachbarschaften organisieren. Das haben wir in dieser Stadt noch nicht geschafft. Und ich finde, das sollte man schaffen. Vielleicht sollten wir uns beide mal die Parität und die Caritas darüber unterhalten, ob man da nicht stadtweit wirklich Projekte macht. Denn das lässt sich viel einfacher bekämpfen, als wir denken. Die Menschen leben in Wohnungen, sie haben Platz, sie können, es gibt ja auch, also die Le Petit Frère, diese französische Bewegung, es gibt gute Vorbilder und das ist in Berlin bisher noch nicht gelungen und ich finde, das fehlt in Berlin.
Und da würde ich auch sagen, da haben wir durch, also die Pandemie ist ja nun wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Erfahrung, aber sie hat eben auch einige Phänomene hervorgebracht, die man vielleicht gar nicht so erwartet hatte. Also wir haben ja auch erlebt, dass in der Pandemiesituation, insbesondere gerade im ersten Lockdown, unheimlich viel nachbarschaftliche Solidarität eingetreten ist, indem Leute, ihre Nachbarn angesprochen haben, ob sie für sie einkaufen können und so. Also das war ja wirklich letztes Jahr in Berlin, aber auch überall in Deutschland, wirklich eine tolle Erfahrung. Und eigentlich müsste man daran anknüpfen, weil natürlich ist es viel leichter, wenn man in der Nachbarschaft mal aufeinander guckt. Also, ich sehe das auch so. Jetzt ist genau die Frage, machen wir das jetzt total strukturiert? Oder,
ja, oder einfach mal anfangen, denke ich.
Genau, also ich sehe da auch noch ein großes Potenzial.
Ja, das sehe ich auch, ja.
Und auch einfach, also ich glaube, das kann man auch relativ niederschwellig machen. Wir erleben es ja auch ein bisschen schon, dass zum Beispiel über nebenan.de, das ist ja so ein Portal, wo Menschen sich
organisieren. Ja, richtig, es gibt ja, die müsste man auch mal zusammen.
Es gibt ja tolle Möglichkeiten, wie man das auch sozusagen mit modernen Medien machen kann. Also ich bin da sehr begeistert in meiner eigenen Nachbarschaft, was man sich alles ausleihen kann. Also das stellt man nur bei nebenan.de dahin, online, und schon hat man irgendwie, weiß ich nicht, die Spezialsäge vor der Tür so ungefähr.
Ja, richtig.
Also das sind
ja... Das ist da, das genau. wartet geradezu, genau, gehoben
genau,
zu werden.
Genau. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, da können natürlich auch Kirchengemeinden eigentlich eine ganz wichtige Funktion, oder auch Moscheegemeinden oder also alle religiöse Organisationen gute Netzwerker sein, ne? Weil die haben Räume, die haben Leute, die sind ja vor Ort oder so weiter. Aber das ist natürlich so ein Thema, weil viele religiöse Gemeinschaften doch auch sehr in sich gekehrt sind. Es gibt natürlich auch Gemeinden, die sich sehr engagieren in ihrem Sozialraum, aber wenn die alle nur aufeinander hocken und auch Pfarrfamilie machen oder so eine Familie unter sich, hat auch seinen Sinn und Zweck. Aber da finde ich, da liegt Potenzial in der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch in den religiösen Organisationen.
Naja, also das ist sicher ein großes Thema. Was machen eigentlich die großen, auch christlichen Religionen, die ja etabliert sind, die Geld haben, die über Räume, Grundstücke verfügen, wie helfen die eigentlich den Kleinen? Haben die überhaupt ein Gefühl dafür, was denen fehlt? Denn die vielen kleinen Religionsgemeinschaften sind vollkommen absorbiert damit, die primitivsten Dinge, also einen Priester zu haben oder jemanden, der sich als Priester ausgeben kann, der ein bisschen Ahnung hat, Räume zu haben, wo man die Menschen zusammenbringt, über etwas Geld zur Verfügung zu organisieren, Briefe zu schreiben. Das alles sind Dinge, für die haben die großen Religionen Apparate, Riesenapparate, und zwar seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Was machen eigentlich die christlichen Religionen? Bieten wir diesen Religionen auch Räume an? Oder leben wir, sagen, denken wir, na, muss jeder so für sich sorgen und wir haben mit denen nichts zu tun? Also das interessiert uns nicht. Und ich glaube, da ist auch noch einiges, der Herr Rhein in der Senatskanzlei, der organisiert ja diesen Rat der Religionen, ob das da eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber das sind eigentlich Dinge, die aus den Religionsgemeinschaften selber kommen könnten.
Genau. Also ich denke schon, dass es da eine ganze Menge an Aktivitäten gibt, aber ich fand jetzt auch da wieder die Pandemie eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Zum Beispiel hatten ja manche Religionsgemeinschaften einfach zu kleine Räume. Also dass sie ihre Gottesdienste, Gebete nicht durchführen konnten, weil sie in ihren Räumlichkeiten sozusagen gar nicht die Hygieneregeln einhalten konnte. Und ich fand das toll, dass auch beide große Kirchen da wirklich ihre Gemeinden aufgefordert haben, stellt doch meinetwegen einer kleinen Moscheegemeinde dann euren Raum zur Verfügung, damit die ihre Gebete durchführen können und sowas. Und das ist ja oft, und das finde ich zum Beispiel in Berlin klasse, sind es ja auch sehr lebenspraktische Fragen. Also natürlich kann man auch die große Theologie, die große Politik machen, oder man kann auch gucken, wie es einfach funktioniert. Da erinnere ich mich an eine ganz tolle Situation in der Flüchtlingszeit 2015, als wir ja am Landesamt für Gesundheit und Soziales eine sehr schwierige Situation hatten. Viele, viele Menschen, die nicht gut betreut waren und so. Und da sehr viele Bürger und Bürgerinnen sich engagiert haben, und darunter auch viele Christen, da haben zum Beispiel dann jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Einrichtungen gesagt, wir helfen euch jetzt damit in den Weihnachtstagen, dass ihr frei habt, zum Beispiel. So, weil wir haben ja keine Feiertage sozusagen.
Ja,
also so ganz lebenspraktisch.
Ja.
Also so, ne? Ich glaube, oft liegt es sehr im Konkreten.
Ja, also klar, es geht eigentlich in der Stadt auch immer um das sehr Konkrete. Nochmal zurück zu der Frage, also vorhin haben wir ja auch gesagt, ich würde es mal so formulieren, dass alle Religionen, die hier leben, eigentlich die Aspora Religionen sind. Niemand hat hier irgendeine Mehrheit, auch die Protestanten, das war ja mal eine protestantische, doch stärker protestantische Stadt, inzwischen ziehen die Katholiken auch an durch die Zuwanderung und die Muslime, die Zahl der Muslime nimmt zu. Aber die Mehrheit der Menschen ist säkular oder jedenfalls bekennt sie sich nicht zu irgendwas, also gehört keiner Religionsgemeinschaft an. Und ich finde, davon profitieren natürlich die Religionsgemeinschaften, weil uns die Säkularität diese Gleichheit vor dem Gesetz bringt, dass man nicht Unterschiede macht. Aber für eins müssen die Religionen sich auch stärker einsetzen, nämlich die Ängste, die es gerade in vielen säkularen, also auch in der humanistischen Union gibt, oder in ähnlichen Kreisen, dass Menschen, die an Gott glauben, so ein bisschen verrückt sind und dass sie von der Norm etwas abweichen, dass sie fanatisch werden können, dass sie das Heilige, dass sie selber oder die Dinge, die sie selber als heilig betrachten, auch von anderen respektiert haben wollen, sonst drehen sie durch. Auch das sind ja Ängste, das gibt es ja auch manchmal. Bei Blasphemievorgängen, haben wir alles schon erlebt, bei einzelnen religiösen Gruppen kommt es zu Mordtaten. Ich denke, es ist die Aufgabe der Religionen auch, da mit der säkularen Gesellschaft in irgendeinen Dialog zu kommen oder sich so zu verhalten, dass man diese Ängste auch weitgehend beseitigen kann.
Ja, also ich kann das nur bestätigen und das betrifft natürlich alle Religionen, dass sie auch letztendlich eine Verantwortung haben, sich mit ihren eigenen, also mit den fundamentalistischen Bewegungen auch auseinanderzusetzen und sich auch zu öffnen. Und da haben wir natürlich auch unterschiedliche Phänomene. Ich meine, da ist es natürlich auch, also Probleme müssen auch benannt werden, die es gibt. Und ich sag mal, Fundamentalismus, wie gesagt, davor ist keine Religion gefeit. Ne? Das ist nicht nur, wird ja oft einzelnen Religionen besonders zugeschrieben oder so weiter, aber ich glaube, das ist zu einfach, sondern es muss wirklich darum gehen, da auch wirklich selbstkritisch zu gucken, und wo entstehen geschlossene Gesellschaften. Und ich finde eigentlich so Aktivitäten total gut, wo verschiedene Religionen zusammenarbeiten. Da gibt es für mich ein tolles Beispiel. Wir haben ja hier in Berlin die erste muslimische Seelsorge, das erste muslimische
Seelsorge-Telefon,
das weltweit gegründet wurde. Und das Mythos, so heißt es, das befindet sich ja im Haus der kirchlichen Telefonseelsorge, und auch da ist auch die russische Telefonseelsorge, wo auch sich viele Juden auch engagieren und andere. Und das ist für mich ein totales Beispiel, wie gemeinsam etwas gelingen kann. Das Projekt wurde zusammen entwickelt. Wir haben es mit Caritas und Diakonie auch begleitet und tun es immer noch. Und das ist einfach klasse. Also, dass da so etwas, und alle haben eigentlich das gleiche Ziel, nämlich Menschen in Krisensituationen beizustehen und einfach mit den Ehrenamtlichen dann ein offenes Ohr zu haben. Und werden sogar noch gleich nach gleichen Standards ausgebildet oder teilweise gemeinsam. Und das ist so für mich, also ich finde, das ist ein wahnsinniges Fund. Also das heißt natürlich auch, möglichst viel zusammenzumachen, aber auch den offenen und kritischen Dialog auch zu suchen.
Ist alles vorhanden in Berlin und es wissen diejenigen, die damit zu tun haben. Ja. Nicht? Das ist aber gut, da ist vieles verborgen in einer Stadt. Diese Stadt hat noch viel mehr, als täglich in der Zeitung steht.
Schwierig wird es natürlich, wenn in einer Stadt Parallelgesellschaften entstehen. Weil ich meine, das erleben wir auch, also wenn geschlossene Milieus entstehen, und das ist natürlich, das können wir auch nicht, also das müssen wir auch feststellen, es gibt auch in Berlin, ne? Und die wieder aufzulösen, das ist natürlich ein Punkt, oder da reinzukommen.
Ja, aber sind die Parallelgesellschaften wirklich in jeder Hinsicht so parallel? Ja. Das ist ja nicht der Fall. Also ich meine, dass es Wohnunterschiede gibt, da brauchten wir nicht die Migration, um zu wissen, dass eine Arbeiterfamilie keine Villa am Wannsee hat und dass die Kinder da andere Schulverhältnisse vorfinden. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen übertrieben ist. Was natürlich wichtig ist, dass, jetzt sind wir eigentlich so beim Thema Migranten so ein bisschen angelangt, also die Migration ist ja auch stark nach Berlin, und im Ja, man kann sagen, bei den Kindern unter 6 haben schon etwa 50% deren Eltern oder deren Großeltern sind eingewandert. Die selber sind jetzt auch schon, natürlich werden hier als deutsche Staatsbürger geboren. Dass es da auch natürlich gerade über Arbeit, über Ehrenamtliches viele Begegnungen geben kann. Und ich merke das bei uns natürlich im Paritätischen auch in unseren, wir haben ja über 800 Mitgliedsorganisationen, dass die Präsenz von Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte immer noch sehr gering ist. Mhm. Das hängt natürlich mit sprachlichen Schwächen vielleicht oder Einschätzungen zusammen. Es hängt auch zusammen, dass das keine Tradition hat. Und da muss man sich, also wir bemühen uns sehr stark darum und versuchen das natürlich viel, viel deutlicher noch zu machen und darum zu werben. Und es gab ja mal einen Ansatz, dass Migrantengruppen oder auch Muslimische ihren eigenen Wohlfahrtsbereich haben wollten. Genau. Und dann dachte ich immer, das ist keine gute Idee, weil sie ihn ja haben können. Sie können natürlich sich in der Versorgung und in der Trägerschaft auf bestimmte Gruppen konzentrieren. Aber im Zusammensein und im Lernen voneinander wäre natürlich so ein gemeinsamer Verband, ist der natürlich viel besser. Man kann sozusagen da viel vermitteln und wir sehen auch, dass immer mehr Vereine, Schulen, auch wir haben ja auch Kitas und Schulen zu uns stoßen, die von Einwanderern gegründet worden ist. Also das läuft eigentlich auch ganz gut. Das müsste auch noch stärker unterstützt werden.
Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, da wir Sie beiden jetzt da haben. Sie beide kommen Sie aus der Praxis, der sozialen Praxis in der Stadt, von der Caritas bzw. dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Es gibt mittlerweile auch schon einige Fragen im Chat. Ich würde, wenn Sie gestatten, würde ich das mal anfangen, damit das zu formulieren. Ich beginne mal mit der Frage, die jetzt zum Schluss kam, von Veronika Mokranova. Wenn ich es richtig verstehe, sie fragt vor allen Dingen danach, wie das ist, ob man Menschen, die in der Stadt in Not sind, ob man denen selber helfen soll oder ob es dann genügt, daran zu denken, dass es Institutionen gibt, die sich professionell darum kümmern. Und sie fragt, kann das sein, dass man sich mit solchen Dingen auch selbst eine Ausrede sucht, um der eigenen Verantwortung da nicht gerecht zu werden?
Naja, also da würde ich sagen, wenn man der Not gegenübertritt, weil jemand mit zwei Beinen und zwei Armen vor einem steht, der friert, der Hunger hat oder der weint oder weiß ich was, dann geht man natürlich auf ihn zu. Was denn sonst? Dann kann ich doch nicht klingeln oder 112 anrufen oder weiß ich 110 und eine Organisation suchen. Aber in der unmittelbaren Begegnung wird man dann rausfinden, wie weit die Hilfe gehen muss und ob man da wirklich was tun kann oder ob man was dann zu machen ist. Also diese Übernahme, ich meine, ich glaube schon, dass ein großer Teil der sozialen Dienste und der sozialen Ideen natürlich schon aus religiösen Grundlagen, also nehmen wir schon mal das Bibelbeispiel vom Samariter, dass es daher stammt, dass man sich als Mensch dem anderen Menschen nicht verweigert, dass man Hilfe braucht, aber auch Hilfe annehmen kann. Und dass wir langsam mit dem überbordenden Versorgungsstaat, der kaum hat man ein Problem, schon eine Antwort hat, ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass man da gar nicht mehr in der Lage ist, wie ein normaler Mensch zu reagieren, sondern gleich nach einer Institution sucht. Das halte ich für falsch.
Ja, ich glaube, meine Frage, also das ist, glaube ich, auch persönlich, manche trauen sich nicht, allgemein so Menschen anzusprechen, die vielleicht wie Obdachlose aussehen oder die vielleicht gerade ein bisschen verwirrt gucken oder sonst. Ich glaube, das entscheidet dann auch jeder, je nachdem, wie man sich fühlt, auch in der Situation. Meine Frage war eher so allgemein, ob das irgendwie so ein Symptom der allgemein mit einer größeren Stadt mitkommt. Weil auf dem Lande neigen die Menschen doch eher dann, sich gegenseitig für sich mehr verantwortlich zu fühlen. Also, weil die sich auch öfters begegnen und die kennen sich und die kennen auch die Familien, die mehr Probleme haben und so weiter.
Da stimme ich Ihnen zu. Wir sind als Caritas auch auf dem Land tätig, weil zum Erzbistum Berlin auch Brandenburg und Vorpommern gehört. Und deswegen haben wir auch sind sehr ländliche, also auf dem Land. Da erleben wir natürlich genau das. Aber wir erleben auch, dass man auch auf dem Land sehr einsam sein kann. Also es ist nicht sozusagen automatisch gegeben. Ich finde, dass gerade Berlin eine ganz schön hohe soziale Kompetenz hat. Also der Umgang zum Beispiel der Bürgerinnen und Bürger mit geflüchteten Menschen und auch mit wohnungslosen Menschen ist eigentlich erstaunlich. Also das ist wirklich, finde ich, wirklich klasse. Das kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Da ist eine hohe Bereitschaft. Und auch, was ich toll finde, dass viele auch so langsam zu Profis werden. Also viele wissen mittlerweile ganz genau, wie das funktioniert bei der Kältehilfe. Ne? Wenn sie also jemanden, also das ist so, da ist auch sehr viel Lernbereitschaft, sag ich mal so. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Phänomen, dass wir eben sehr viel, und das ist, glaube ich, ein Thema, wir haben auch in Berlin und gerade in solchen Ballungszentren viel Armut, die man wenig sieht. Also das sind zum Beispiel Menschen, Armut oder Benachteiligung, das sind zum Beispiel psychisch kranke Menschen, das sind Menschen, die einsam sind, also diese stilleren Formen von einsam, und das ist wirklich so ein Thema, wo ich denke, da gilt es wirklich nochmal die Aufmerksamkeit wirklich von jedem Einzelnen zu schulen. Vielleicht hat da die Pandemie noch ein bisschen dazu beigetragen, dass man das auch nochmal mehr wahrgenommen hat. Aber das ist so ein Thema, wie können wir es schaffen, Armut, die eben nicht so sichtbar ist, die sich im Verborgenen bewegt, sichtbar zu machen und da auch jetzt nicht immer sofort mit der institutionellen Antwort zu kommen, sondern eher was hier so mit dieser Nachbarschaftshilfe. Also dieses Aufeinander gucken im Quartier, in der Nachbarschaft, das wäre eigentlich sozusagen, das wäre toll, weil ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und da müssen wir uns natürlich auch als Institutionen und auch als religiöse Wohlfahrtsverbände fragen, entmündigen wir da nicht mehr ein bisschen die Gesellschaft auch, indem wir sozusagen gleich als Profis dann da sind oder so weiter, entziehen wir der Gesellschaft Barmherzigkeit? Eine sehr spannende Frage. Also, und ich glaube, da muss man auch immer selbstkritisch sein. Also das ist so...
gewöhnen wir ihr die ab, ja, die
Barmherzigkeit. Gewöhnen wir ihr die, ja, genau.
Ja, das ist richtig.
Monika Kaiser fragt vor allem nach den gegenwärtigen Auswirkungen der Pandemie, wie das ihr Bild vielleicht verändert. Sie spricht davon, dass es eine Stadtflucht gibt, also viele Menschen, die die Stadt verlassen, und insbesondere, was tut das mit der von Ihnen angesprochenen Toleranz in den Städten? Sehen Sie da Veränderungen? Und Dorte Grimberg fragt auch danach, wie sich momentan die Aufgaben von Religion in städtischen Strukturen verändern. Da weiß ich nicht, ob momentan sich auf die Pandemie bezieht oder ob das in einem größeren Kontext gemeint ist.
Also wir erleben schon, dass viele Menschen versuchen, eher aus den beengten Stadträumen aufs Land zu gehen. Also wer es sich leisten kann, guckt, ob er irgendwie, also vielleicht hat er schon Haus und Garten oder sucht sich irgendwie, sehnt sich nach dem Leben auf dem Land. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass einmal Wohnraum knapp ist in der Stadt und teuer. Und gleichzeitig gibt es auch dieses Bedürfnis, in der Pandemie draußen sein zu können und so. Aber das ist ja, das können sich eben nicht alle leisten. Also viele sind auch darauf, also ja, leben in der Stadt und haben eben diese Möglichkeiten nicht und sind auch nochmal besonders belastet. Man stelle sich vor, eine Großfamilie in einer beengten Wohnung in einem engen Viertel, das ist natürlich, das ist ein Riesenthema. Und umso wichtiger ist auch, dass wir natürlich in der Stadtentwicklung, sei es jetzt aus der Pandemie oder auch schon vorher, nochmal Schlüsse ziehen. Also wir brauchen auch in der Stadt grüne Räume, wir brauchen Orte, wo Menschen sich aufhalten können. Also wir können nicht einfach alles zupflastern oder so weiter. Also das ist schon, ich sag mal, ökologisches Gestalten der Stadt hat viel mit sozialem Lebensraum zu tun. Also das geht sehr ineinander über. Und ich glaube, dass die Religionen jetzt in der Pandemie ziemlich an ihre Grenzen gekommen sind, nämlich an sie können viel Wichtiges leisten und gleichzeitig sind ihnen auch viele Sachen weggefallen, die für sie typisch waren. Begegnung in der Gemeinde, Gottesdienste sind nicht mehr so in der Form, also sind oft vor allen Dingen digital und sowas. Also die müssen sich auch ein Stück neu erfinden. Also zumindest in ihrem Tun. Und das wird auch nicht ohne Spuren bleiben.
Frau Koska, Sie haben gerade die Notwendigkeit von auch Erholungsräumen, Grünflächen in der Stadt erwähnt. Daran anschließend noch mal eine vielleicht breitere Frage insgesamt, die Situation und den Wohnungsbau in Städten betreffen. Wir sind ja hier in einem Projekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik, von der dieses Projekt auch gefördert wurde. Vielleicht an Sie beide die Frage, was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die besten Ansätze in der Stadtentwicklung und in der Wohnungspolitik? Wir haben viele Beispiele für sozialen Wohnungsbau, die gut funktionieren, aber an anderen Stellen auch viele Nachteile mit sich bringen. Stichworte wie Durchmischung von Wohnquartieren und sowas. Weil ich glaube, das sind doch auch ganz wichtige Aspekte für das, was dann an sozialen Problemen in der Stadt entsteht. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, Berlin ist ja nun eine Mieterstadt mit fast oder 90% der Menschen, die zur Miete wohnen und 10%, die Eigentümer sind. Und ich finde, das ein Riesenversäumnis, auch nun gerade, ich bin ja nun CDU-Mitglied, aber da, wo ich es eigentlich vermutet hätte bei der SPD, dass die was für Menschen tut, die Wohnungen wie alle Wohnungen brauchen, aber sie nicht zum Eigentümer macht. Das verstehe ich nicht, weil das so einfach gewesen wäre. Sie haben Die SPD hat zu der Zeit, und die CDU macht es auch nicht viel besser und andere auch nicht, hat zu der Zeit, wo hier Berlin wieder aufgebaut wurde, den riesen Wohnungsbaugesellschaften, die Wohnungsbaugesellschaften groß gemacht, hat denen wahnsinnig günstige Kredite vermittelt, hat dann die Mieten runtersubventioniert. Die sind immer größer und immer reicher geworden, während die Leute brav da ihre 100 und 200 D-Mark abgedrückt haben, anstatt zu sagen, wir bauen für dich eine Wohnung. Du ziehst in die ein und mit der Miete zahlst du die Wohnung ab und sie gehört dir. Und was du dann damit machst, wenn du sie verkaufst, vielleicht kann man sagen, dann musst du uns einen kleinen Ausgleich zahlen, denn du sollst sie ja selber eigentlich für dich behalten. Aber du kannst deine Wohnung selber besitzen. Das hätte diese Stadt enorm verändert und das ist hier vollkommen versäumt worden. Und dann kommt man natürlich zum anderen Extrem. Anstatt, also das, nicht alle Menschen müssen das ja machen, aber viele hätten ihre Wohnung als Mieter gern über die Jahre erworben, denn sie denken immer, ein privater Vermieter, der wird reich und der verdient an der Miete. Guckt doch bitte mal auf die Gehälter der Bosse in den Wohnungsbaugesellschaften. Die machen es nicht für 80.000, die machen es auch nicht für 200.000. Da gehen ganz andere Summen rüber. Also das muss auch alles bezahlt werden. Also das finde ich ist ein großer Fehler und das kann man korrigieren. Ich würde das immer noch so machen. Also ich nehme mir da die Türkei zum Beispiel, das ist ein schönes Vorbild. Da haben fast die meisten Leute auch eine Wohnung, weil der Staat tatsächlich sagt, wir bauen das und du zahlst es ab und dann gehört es dir. Also es geht in viel ärmeren Ländern als hier und die Menschen sind freier, sie sind unabhängiger und der Staat kann sie dabei unterstützen.
Also ich kann das nur bestätigen, das muss ich auch sagen, verstehe ich in der Wohnungspolitik hier auch nicht, warum das Thema Eigentum für Menschen auch, die ein geringeres Einkommen ist,
tabuisiert ist,
dass wenn man das nur einbringt, man eigentlich schon angeguckt wird.
Ja,
da wird,
ist man schon als Kapitalist, ja.
Genau, Kapitalist oder irgendwie...
Großgrundbesitzer.
Großgrundbesitzer oder da kommt eben immer das Argument... Das ist auch aus meiner Sicht ein naturalistischer Fehlschluss, vom Sein auf Sollen zu schließen. Berlin ist eine Mieterstadt und deswegen hat es auch so zu bleiben. wir wissen, dass Eigentum auch immer mit Bildungsaufstieg verbunden ist und auch mit der Aufwertung der Quartiere. Und natürlich wäre es
auch mit gegenseitiger Fürsorge für das Haus, in dem ich wohne.
Ganz genau. Und auch, dass man sich um den öffentlichen Raum kümmert oder so. Dementsprechend finde ich, das fehlt in Berlin hier eindeutig und müsste, da muss man Formen finden über genossenschaftliches Bauen, über, also es kann ja ganz unterschiedliche Formen auch geben, was, es muss ja nicht nur der Individualbesitz sein, es kann ja auch über genossenschaftliche Formen etc. gelten. In jedem Fall ist es ganz wichtig, dass wir gemischte Quartiere haben, also jede Form von Ghetto ist grausam, ist, das ist auch nicht sinnvoll. Ich merke nur, in der Praxis ist es enorm schwierig. Also wir versuchen zum Beispiel gerade ein Quartier zu entwickeln in der, im Prenzlauer Berg, also wo wir ein Altenheim schließen mussten. Und wir wollen da eigentlich ein gemischtes Quartier machen und keine, nicht nur Senioren sozusagen, also ein Altenhilfe-Ghetto. Es ist nicht bezahlbar. Es ist, also naja, wir wollen es wirklich machen, aber es ist ganz, ganz schwierig, obwohl wir sozusagen das Grundstück zur Verfügung haben und wir könnten es machen und das ist, also aber es ist so teuer mittlerweile, das Bauen oder so weiter, dass man, also wer noch gemeinnütziges Geld hat, kann es mir gerne zur Verfügung stellen, dann machen wir da ein tolles gemischtes Viertel draus, aber es ist enorm schwierig, weil einfach die Baukosten so extrem gestiegen sind und so. Und das ist so ein Punkt, wo ich so merke, wir wollen es ja, also es, und wir haben auch Know-how dafür, beziehungsweise arbeiten da auch mit vielen zusammen, aber das finanziell zu stemmen, also das ist für mich ein riesiges Thema. Da sehe ich natürlich auch bei den Religionen, die noch irgendwelche Flächen haben, auch eine natürlich, große Verantwortung, zu gucken, was man daraus machen kann, also mit anderen zusammen. Aber es muss ein Element sollte sein, dass auch Eigentum kein Tabu ist. Wir wissen auch, dass Eigentumssicherung ein wichtiges Thema ist im Sinne der Altersarmutsprävention. Na klar, richtig. Also dieses Thema mal zu enttabuisieren, das wäre schon ein Riesengewinn.
Darf ich vielleicht, ich muss schon leider sagen, zum Abschluss, also wir sind eigentlich schon am Ende, aber da Sie beiden jetzt da sind, vielleicht an Sie beide kurz noch einmal die Frage, die um den sozialen Herausforderungen der Stadt gegenwärtig und auch zukünftig zu begegnen. Was denken Sie aus Ihrer Sicht, wie wichtig sind und bleiben Religionsgemeinschaften dafür? Es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass auch Religionsgemeinschaften da so eine herausragende Rolle spielen, wie sie das immer noch tun. Und man könnte da auch andere Herangehensweisen haben, das wird auch von vielen kritisiert. Aber wie sehen Sie die Rolle von Religionsgemeinschaften gegenwärtig und zukünftig, um den sozialen Herausforderungen gerecht zu werden?
Also ich spreche den Religionsgemeinschaften eine wichtige Rolle zu. Sie sind Teil der Zivilgesellschaft und jetzt nicht was Höheres in dem Sinne, aber sie sind ein wichtiger Teil. Sie sind auch erfahren in der sozialen Gestaltung, da ist viel Kompetenz da, aber sie sind ein Partner unter vielen. Sie müssen auch da ein bisschen Demut üben. Was entscheidend ist, dass die Religionsgemeinschaften auch sozial überhaupt handeln und dass nicht andere Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden, zum Beispiel sich nur nach innen zu wenden, sich nur mit sich selber zu beschäftigen, sondern alle Religionsgemeinschaften sollten sich öffnen nach außen und dann passiert auch mit ihnen etwas im Sinne von Neuschöpfung, Weiterentwicklung und ich würde sogar sagen, da kann der Geist Gottes dann noch besser wirken.
Also die Religionsgemeinschaften sollten sich nicht die Frage stellen, wer hat die wahre Religion, die bessere Religion, wer ist besser, sondern das Kerngeschäft von Religionsgemeinschaften ist, Gemeinschaft zu erhalten, Gemeinschaft zu festigen, sie friedlich und gewaltlos zu gestalten. Das ist ihre eigentliche Aufgabe, zu der auch andere Weltanschauungsgesellschaften natürlich Gemeinschaften verpflichtet sind, aber Religionsgemeinschaften in besonderer Weise, weil sie nicht nur sich selber, sondern auch den anderen im Blick haben. Jedenfalls ist das bei den meisten oder bei fast allen Religionsgemeinschaften so. Und von daher ist die Zusammenarbeit, das Möglichmachen von mehr Zusammenkünften und von Hilfen für die Gemeinschaft in der Stadt, ist das ausgesprochen notwendig. Und die Religionspolitik, die ja Städte auch machen, sie sind zwar neutral, aber müssen alle Religionen gleich behandeln, die sollten die Religionsgemeinschaften auch für diese Aufgabe, um diese Aufgabe bitten, sie sollten um sie werben und sie sollten sie einbeziehen.